Der Titel dieser Predigt ist Seid allesamt gleichgesinnt. Wenden wir uns damit heute einem besonderen Kleinod des Evangeliums zu. Es steht im 1. Petrusbrief im 3. Kapitel: Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in eurem Herzen. Was mag der Grund sein dafür, dass wahre Freundschaft einen Menschen glücklich macht? Und warum war David die Freundschaft seines Jonathan mehr wert als Frauenliebe? Und warum war ihm die herzliche Zuneigung Jonathans mehr wert als die Krone Israels und dessen gesamte Schätze? Weil ein Freund mit dem anderen eine Seele und ein Geist ist. Was bringt Glück und Freude hinein in die Familie, auch bei geringem Hab und Gut? Was schafft die selige Zufriedenheit in einem ärmlichen Haushalt, wenn Eltern und Kinder aneinander hängen, wie Glieder eines Leibes und zusammenleben wie ein Herz und eine Seele? Aber was treibt den inneren Segen hinaus aus manchem äußerlich gesegneten Haus? Was macht für viele Männer und Frauen ihre Wohnstube zu einem Ort der Qual? Wenn Gott sie nicht zusammengefügt hat zu einer Person in einem Sinn, sondern wenn die Willkür herrscht oder menschliche oder finanzielle Klugheit, schlicht und einfach gesagt die Sünde, die Zielverfehlung. Da bleibt dann einer dem anderen inwendig fremd, denn die Gesinnung ist ja so verschieden. Der Ärger und das Missvergnügen steht diesen Menschen direkt ins Gesicht geschrieben, und die Gier nach Erfüllung im sogenannten Leben holt sich dann oft außer Haus ihr Vergnügen. Zu Hause, ach, immer wieder die Zänkereien und all die Schimpfworte. Ja, ein Stichwort genügt und schon geht der tägliche Zirkus von vorne los. Man hört es ja heraus, auch ohne Worte. Uns ist nicht wohl miteinander. Unsere Herzen haben ja nichts, wo sie ineinander ruhen könnten. Ja, meine Lieben, wenn alle Menschen gleichgesinnt wären, wenn alle eines Herzens wären, dann hätten wir so etwas wie den Himmel auf Erden, nicht wahr? Und unsere Wohnungen wären nahezu ein konfliktfreies Paradies. Jetzt möchte aber einer fragen, kann man denn nicht auch im Sündigen gleichgesinnt sein? Ist das nicht auch eine Art Himmel auf Erden? Man sieht ja doch, wie Sünder mit Sündern in vielen Punkten gut auskommen. Ja, natürlich koppelt die Sünde Menschen aneinander für eine gewisse Zeit, aber sie kann und wird sie im Inneren nicht eins machen. Sie bindet im negativen Sinn die Seelen nur aneinander in purem Eigennutz, Und da geht ein Sünder, schwer belastet, ja wie angekettet, neben dem anderen her. Aber dass solche Herzen ineinander gehen, das schafft die Sünde nicht. Sie werden nicht eines Sinnes werden, in Freud und Leid, im Leben und im Sterben. Und Gottes Wort sagt dazu in Jesaja 5, wehe denen, die ihre Schuld an Lügenstricken hinter sich herschleppen und die Sünde wie an Wagenseilen. Denn es ist ja gerade die Sünde, die uns Menschen untereinander uneins macht. Sie lässt ja die Herzen nicht zusammenkommen. Sie ist es, die uns unwirsch macht, weil einer innerlich dem anderen ausweicht, um des bösen Gewissens willen. Und weil einer sich über andere erhebt und sie unterdrückt, weil einer dem anderen im Weg ist und weil man sich gegenseitig misstraut, wegen der innewohnenden, eigennützigen, bösen Lust. Heben wir die Augen auf? Im Himmel, dort sind alle eins. Warum? Weil da keine Sünde ist. Auf der Erde dagegen, da ergrimmt bald ein Bruder gegen den anderen. Schon als es nur zwei Brüder gab, hat die Sünde ihre schreckliche Spur hinterlassen. Gegen dieses böse Übel werden zwar seit jeher allerlei Mittel und Maßnahmen erdacht, aber die entzweien ihrerseits die Menschen dann erst recht und noch gründlicher. Warum? Weil der innere Riss auf Dauer von Mensch zu Mensch nicht wirklich heilbar ist, sondern größer wird. Außerdem blickt die Welt ja nicht auf die Wurzel des Übels. Und so kommt man eher zu der Meinung, wenn dieser oder jener endlich weg wäre, dann würde es schon wieder gehen miteinander. Da wäre menschlich schon gut vorstellbar, nicht wahr, dass es dann ginge, aber der wahre Grund, warum Herzen nicht unvoreingenommen zusammenkommen können, ist ein ganz anderer, ist diese bestimmte Macht, dieser Störenfried, der sein Unwesen in allen Menschenherzen treibt und sie voneinander scheidet, so dass keine gleiche Gesinnung aufkommen kann. Was das ist? Wie gesagt, nichts anderes als die Sünde ist es, die den Menschen dauernd entzweit. Es ist das verfehlte Heil Gottes in den Herzen, diese Zielverfehlung mit all ihren Folgen für uns wie die Eigenliebe, die fehlende Demut, aber dafür Missgunst, Heuchelei und vieles andere mehr. Auch was der Mensch Liebe nennt, ist dem ursprünglichen Begriff entfremdet, denn allein Gottes Wort lässt das Wort Liebe unverändert stehen in seiner Bedeutung. Da steht, die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Wir alle wissen, wo dieser Text steht im 1. Korintherbrief im Kapitel 13. Das ist die Liebe nach Gottes Definition, zu sehen und nur zu sehen an Jesus Christus, wie er einem Menschen gleich hier auf Erden wandelte, aber ohne Sünde. Er, der einzige Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder. Aber von jenem ersten Bruderstreit bis heute geht ein Klagelied durch die Menschheit, durch die Welt und durch die geplagte Schöpfung, die bis jetzt auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes wartet. Und dieses Lied spricht in unendlich vielen Strophen davon, dass das Gleichgesinntsein, die Einheit der Herzen zwischen Menschen, eine extrem seltene Sache ist. Noch seltener ist sie in den letzten Tagen geworden, wie Gottes Wort voraussagte im 2. Timotheusbrief, wo Paulus schreibt, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Ja, und wie wohl tut es unserem Herzen, wenn wir auch nur einen Menschen um uns haben, der in ganz gleicher Gesinnung mit uns steht. Nicht wahr? Kennst du? Hast du einen? In allen Dingen und Gedanken gleicher Meinung? Demselben Ziel nachstrebend? Ja, wie angenehm das klingt in unseren Ohren und ist doch so schwer erreichbar. So selten, im Grunde ist es unmöglich. Denn die trennende, inwendige Macht, die ist zu präsent. Es geht wohl relativ gut zwischen Menschen, die wenig Reibungspunkte haben in ihrer Beziehung, und doch schlummert in jedem Miteinander ein unbekanntes Risiko. Und nur wer zu verhindern weiß, den Hund bei den Ohren zu zwacken, wie die Bibel sagt, und die neuralgischen Stellen seines Gegenübers nicht unnötig zu berühren, der lebt eventuell jahrzehntelang in scheinbarem Frieden, nach außen hin. Aber ja, Frieden, auch dieser Begriff unterliegt der gleichen menschlich-diabolischen Verfälschung wie das Wort Liebe. Nicht umsonst betont unser Herr Jesus, dass er uns seinen Frieden geben will und muss, weil unser Friede nicht von Dauer und von Wert sein kann, eine Luftblase, die jeden Moment getrübt, verfärbt werden und platzen kann. Was grundsätzlich zu all dem gesagt sein will, ist ein Wort Gottes an Jeremia, das uns Sünder alle trifft, ob wir es zugeben wollen oder nicht. Es steht im Kapitel 30. Denn also spricht der Herr, dein Schaden ist verzweifelt böse, und deine Wunden sind unheilbar. Diese Diagnose des großen Arztes bildet auch unser irdisches Zusammenleben typisch ab. Denn an dieser kranken Basis laboriert ja jede menschliche Gemeinschaft, auch die christliche. Es geht mehr schlecht als recht. Die offene bzw. versteckte Not in mancher Beziehung, die wirkt sich dabei auch noch deutlich verkomplizierend aus. Denn unser verzweifelt böser Schaden kommt ja weder mit den anderen Menschen noch mit unserer eigenen Person zu Rande, geschweige denn mit Gott, was wir auch tun. Wie ist es zum Beispiel mit unserem Dienst an Menschen und die daraus entstehende Anerkennung und Ehre? Erfreut das nicht kurzfristig unser Herz? Aber es ist ja doch immer viel Unruhe dabei und Unsicherheit. Kein wirklicher, dauerhafter Friede, kein bleibend stiller und stets froher Mut, keine wirkliche Erquickung. Allerdings malen wir uns jetzt dazu einmal das optimale Bild aus. Wo zwei oder mehr Herzen eins sind in ihrem Dichten und Trachten, da kann jeder im anderen ruhen. Da ist jede Freude doppelte Freude und jedes Leid ist halbes Leid. Da ist die Kraft eine zwiefache und das Gleiche gilt für die gemeinsame Stärke. Wo aber findet sich so ein harmonischer Zustand, dauerhaft, ungetrübt? Richten wir unseren Blick auf die gesundete Gemeinschaft in Christus. Denn in ihm ist diese gewünschte Gleichgesinnung nicht nur erreichbar, sondern sie ist uns längst von ihm als Basis erwirkt worden. Und diesem Umstand müssen wir Raum geben im Herzen und ihm ungeteilte Aufmerksamkeit widmen, um zu verstehen, was uns für ein herrliches Miteinander geschenkt ist in ihm. Apropos Miteinander. Es steht im Galaterbrief im 3. Kapitel, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, das ist das Gesetz. Denn ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. So beschreibt Gottes Wort die entstandene Einheit der Gleichgesinnten in Christus. Viel sehen wir leider davon nicht. Zum einen, weil sie fälschlicherweise als produzierbar gelehrt und probiert wird, statt sie als geschaffene Tatsache in Christus anzunehmen. Und zum anderen ist es so, wie Paulus sagt, sie suchen alle nicht das, was des Christus ist. Und so kann die gottgegebene Einheit natürlich nicht in Anspruch genommen werden. Der Geist Gottes aber wirkt seinerseits unentwegt darauf hin, dass wir die ungeheuchelte Bruderliebe und die beharrliche Liebe untereinander, die uns in Christus eingepflanzt ist, gegenseitig wirksam werden lassen. Im ersten Petrusbrief steht dazu im Kapitel 1, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und so lautet das Wort, das Gott dem verheirateten Apostel Petrus gegeben hat durch den Heiligen Geist, der auch Paulus eine klare Botschaft diesbezüglich gab, der im ersten Korintherbrief dann schreibt, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Ich denke, wir sind uns insofern einig und wir haben bereits genug Glaubenserfahrung gesammelt, um sicher zu wissen, dass wir hier nichts beitragen können. Von uns aus können wir nur Gemeinde spielen, können einander Liebe und Frieden vorheucheln. Und es spielt sich in vielen Gemeinschaften auch nicht viel anders ab, vom gläubigen Duo bis hin zu Hunderten im Versammlungssaal. Jeder hat das schon irgendwo mitbekommen, nicht wahr? Hat sogar selber mitgewirkt oder gelitten unter dem mannigfaltigen Schauspiel mit all den intriganten Auswirkungen. Man macht aber weiter gute Miene zum bösen Spiel und fischt unentwegt neue Menschen, Mitglieder, die für die ach so gute Gemeinschaft, für das schöne Miteinander und wärmt sich dann wie die Igel, sagte ein erfahrener Bruder einmal. Auch eine Hegemonie entwickelt sich. Der Mensch verlangt ja stets danach, wie einst Israel nach einem König. Mich haben sie verworfen, stellte der Herr fest, und sagte heute, einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Aber kümmert's wen? Es entwickelt sich ja wieder genau das Gegenteil, obwohl er uns sagt, unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Wobei das Großseinwollen stets der Sünde Liebkind war, von ihrem Vater hat sie das. Der Geringste zu sein, wie unser Herr, anderen zu dienen und ihnen alles zukommen zu lassen, was sie brauchen, um auf Christus hinzuwachsen und dabei selber aber beiseite zu treten, um anderen dieses Wachstum zu ermöglichen. Das ist das rechte Verhalten auf der von Gott gegebenen Basis in Christus. Anwendbar ist es in jeder menschlichen Beziehung, allermeist aber an den Genossen des Glaubens. Denn, sagt der Hebräerbrief, ihr seid gekommen, es ist eine Tatsache, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Gekommen, wir zu Jesus. Damit zitieren wir diesmal nicht nur den Aufruf Jesu, komm, sondern seine erfüllte Zeitform. Ihr seid gekommen zu Jesus. Ihr seid gekommen zu dem, der wegen eurem verzweifelt bösen Leiden erschienen ist und euch Rettung und Heilung gebracht hat. Auch bezüglich gleicher Gesinnung. Und deshalb, aus diesem Grund, kann uns der Petrusbrief auffordern, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Zugegeben, zur Gänze auswirken wird sich die absolute Gleichgesinnung erst nach der Erde Leid, Arbeit und Pein. Weil aber unser Bürgerrecht aufgrund des neuen Lebens in Christus jetzt schon im Himmel ist, wo unsere Namen aufgeschrieben sind, haben wir Anteil an der himmlischen Gabe und am Heiligen Geist bekommen. Wir schmecken das gute Wort Gottes und was unsere inneren Nöte betrifft, dürfen wir die Kräfte der zukünftigen Weltzeit an unseren Herzen heute schon in Anspruch nehmen. Und dazu gehört das Gleichgesinntsein in Christus. Die von Christus erwirkte Basis dazu ist seit nahezu 2000 Jahren bereits wirksam, auch wenn viele Christen aller Zeiten hier mannigfaltig fehlgingen. Und unser rechter Salomo, unser himmlischer Friedensfürst, ja Friedensstifter, hat uns ja deutlich darauf hingewiesen. Er sagt, eines ist nötig, nur eines, nämlich er. Ihn sollt ihr hören, sagt der Vater, er ist der Garant für das Gleichgesinntsein, er. Und für ihn, der einst aus 11 Gesinnungen eine gemacht hat, für ihn gilt das auch bei Tausenden von uns. Hat er das nicht von Anfang an getan, unser Herr Jesus Christus, vor dem ja viele den Kopf neigen in den Christengemeinschaften, aber bei weitem nicht so viele neigen ihr Herz und ihren Sinn? Wie hat er zum Abschied hier gebetet, zum Vater, dem Gott des Friedens? Wie ja alle drei Personen der Gottheit stets absolut eines Sinnes sind, seit jeher und immerfort. Ich bitte aber nicht für diese allein, die hier um mich stehen, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt, diese zerrissene, zwieträchtige und verunreinigte Welt, glaube, dass du mich gesandt hast. Aber was empfinden wir, wenn wir dieses sein hohepriesterliches Gebet lesen oder hören und dabei umgeben sind von Glaubensgeschwistern und deren Meinungen, die von einer Erhörung dieses Gebets absolut nichts merken lassen, nichts von auf dass sie alle eins seien, wie gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien. Ach, wie so ganz anders sieht es doch aus in vielen Glaubensgemeinschaften und in christlichen Familien und bei christlichen Eheleuten, nicht wahr? Es handelt sich beim Wort des Petrusbriefs an uns ja nicht um Gottes Aufforderung zu einer moralischen Anstrengung unsererseits, im Sinne von, so reißt euch doch endlich zusammen und seid eines Sinnes. Denn uns allen ist ja klar, wie unmöglich solch ein Ansinnen wäre bei Menschen verschiedener Herkunft und Prägung in jeder Hinsicht, Männer, Frauen, Junge, Alte, sozial Schwache, Gesunde, Kranke und vor allem allesamt Sünder, erkaufte, gerechtfertigte Sünder. Was für ein Haufen auch! Aber dann, wenige Seiten später, lesen wir in Gottes heiligen Wort, zuerst von denen, die damals um ihn gestanden waren bei seinem Gebet, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Einmütig. Und bald darauf ist von allen Gläubigen zu lesen, und zwar in Apostelgeschichte 2, alle Gläubigen aber waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Daran hat man damals die Jünger Jesu erkannt, nämlich dass sie alle gleichgesinnt waren und dass sie einander lieb gehabt haben. Das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Also doch das erhörte Gebet Jesu, nicht aber eine soziale oder mentale Anstrengung. Glieder waren sie ja nun an Jesu Leib, hineingetauft in ihn und dazu gesetzt, einander nicht nur Handreichung zu tun, sondern in Liebe zusammengefügt worden zu sein, und nicht mehr gilt da Mann oder Frau, nicht mehr Knecht oder Freier, sondern sie alle, von Gott als einer in Christus geschaffen, wurden von ihm auch so gesehen und akzeptiert. Ist uns heute dieser Zugang zu gleicher Gesinnung verwehrt? Hat sich was geändert? Hat sich Gottes Heilsplan geändert? Ist Jesu hohepriesterliches Gebet unwirksam geworden? Petrus schreibt im ersten Brief dazu, im ersten Kapitel: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden. Fehlt uns denn heute der Zugang zu Gottes herrlicher Gabe, dem Einssein in Christus? Gerade eben haben wir gehört, und halten wir das noch einmal fest, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Uns gilt heute dieselbe Art von Platzierung im Leib Christi, einmütig, in gleicher Gesinnung, aus dem Verdienst und Gebet Christi, denn der Herr ändert sich nicht. Und doch sehen wir, und auch die Welt sieht das sehr wohl, dass unter die Herausgerufenen, unter die Erlösten, Heiligen und Geliebten, nicht nur Jünger Jesus, sondern heute bereits in großer Zahl auch andere Leute hineingeschleust wurden. Viele wurden gefischt, der Menge wegen, zu einem anderen Christus, der Zahl, aber nicht der Gesinnung wegen. Nahe liegt der Gedanke hier an das Unkraut und an die Schnitte. Wie also kann der Apostel an die Gemeinden und somit auch an uns schreiben: Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig, weil das Gleichgesinntsein weiterhin der unveränderliche Standard im Reich Gottes ist, wie ehedem, sowohl im Himmel bei den Gläubigen, die schon beim Herrn sind, als auch hier auf Erden, weil alles, alles in Christus besteht. Er ist unsere Einheit. Und das ist die gesunde Lehre, das ist der normale Zustand der Seinen. Alles andere ist krank, und wie wollten wir dem Abfall dieser Zeit entfliehen, wenn auch wir eine so große Errettung missachten, die zuerst durch den Herrn verkündigt worden ist und uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt wurde, wobei Gott sein Zeugnis gab dazu, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das Gleichgesinntsein, das ist ein Wunder an uns, eine Kraftwirkung Gottes an den Seinen. Und das ist nicht zu erreichen durch menschliche Anstrengung oder eigene Güte, nicht in wohlmeinender, plumper Vertraulichkeit, nicht in geheuchelter Einheit, wie manche meinen, sich geben zu müssen in ihrer christlichen Gemeinschaft. Da ist der Absturz, da ist das Hickhack, das Sticheln und das Intrigieren vorprogrammiert. Der Widersacher schläft ja nicht und wird uns auch hier immer wieder auf die psychologische Schiene locken. Gott sei gedankt für jeden Prellbock dort. Wir können nicht von uns aus das Evangelium Gottes machen oder fördern, in gar keinem Punkt. Wir können ihm allerdings ausweichen und das Evangelium nur spielen. Denn besonders hier beim Gleichgesinntsein haben wir ein tragikomisches Schauspiel vieler geistlicher Gemeinschaften vor uns, die nicht einmal die Welt so kennt in ihren Arbeitsstätten und Vereinen. Damit gewinnt man wohl Leute, aber keine Christen. Rechtschaffene Gotteskinder sind ja immer nur als erlöste Sünder unter erlösten Sündern, als Leidende und Mitleidende in vielen Bedrängnissen zusammengestellt. Dinge, die Gott zulässt zu unserer Herzensbildung, zum Wachstum, zur vollen Mannesreife in Christus, zu der Größe, wie Gott es vorgesehen hat für uns, in seinem Sohn, den er so liebt. Was für ein unaussprechliches Vorrecht für uns errettete Sünder, im Sohn Gottes vor dem Vater zu dem werden zu dürfen, was Gottes Plan und Liebe vorgesehen hat und ihm entspricht. Von Gott aus ist alles fertig. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus. Woher käme und wo bliebe da eine andere, ungleiche, uneinheitliche Herzensgesinnung? Christentum und Christenlehre besteht ja auch hier einheitlich nur in einer Person, Christus. Und so steht die gesamte Ekklesia, alle Herausgerufenen aller Heilszeiten vor dem Vater, als einer in Christus. Er das Haupt und wir die Glieder, er der Meister, wir die Brüder. Aber treten Menschen nicht so durch diese enge Pforte, nämlich Christus allein, in die christliche Gemeinschaft ein, dann entwickelt sich das erwähnte Trauerspiel, die christliche Show. Dann gibt es kein gleichgesinntes Zusammensein vor Gott und von Gott her, dann haben wir Unbeschnittene am Herzen vor uns, so herrschsüchtig, so überempfindlich und so kompliziert, wie es das nirgends sonst auf der Welt gibt. Gott lässt sich nicht spotten. Wie sollten auch solche im Himmel dann zusammenleben? Kein weltlicher Verein, keine Räuberbande wird so ichsüchtig enden wie eine christliche Gemeinschaft, die sich auf fleischlich-religiöser, netter Basis zusammengefunden hat. Nirgends sonst ist man so schnell frustriert und so missgünstig und so tückisch und hinterlistig gesinnt, bei gleichzeitigem freundlichen Getue ins Angesicht. Das ist er, der Schein des gottseligen Wesens, der die Kraft verleugnet. Jesus hat uns Bedingung und Folge des geistlichen Gleichgesinntseins in ihm vorgezeigt, wenn er sagt, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener und ordnet euch einander unter. In der Furcht Gottes, so steht es dann auch im Epheserbrief, was ja zur Jesu Lehre gehört. Ja, nichts leichter als das. für einen, der sich mitgekreuzigt weiß mit Christus und jetzt in einem neuen Leben wandelt, das alle Lebenskraft aus dem auferstandenen Christus bezieht, für alle Situationen. Nichts leichter für mich, als zu erwarten, dass die Leute nichts Gutes von mir reden. Und wehe mir, sollte das nicht so sein. Nichts leichter, als nur ein Segen sein zu wollen für die geliebten Glaubensgeschwister und ihnen dienen zu dürfen. Nichts leichter, als gleichgesinnt sein mit den anderen mitgekreuzigten Sündern und in Christus neu gemachten Brüdern, wie Christus sie ja nennt, seine Brüder. Heißt es hier doch, seid alle gleichgesinnt. Nicht heißt es, versucht gleichgesinnt zu sein, sondern es heißt, seid gleichgesinnt und lebt ab jetzt nirgends mehr aus eurem eigenen Portemonnaie in geistlichen Angelegenheiten, aus euren Möglichkeiten, aus eurer früheren Vorstellung. Lebt aus dem, was ich bin und ich gebe, sagt Christus. Und er gibt den Weg dazu an, bleibt in mir. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Und der Umkehrschluss dazu ist genauso klar, nicht wahr? Jesus weist auf das Ziel hin, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Viele Christen wünschen sich, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Aber wozu? Um in ihrem Kreis etwas zu gelten und geistlich erhaben dazustehen vor den anderen? Das ist aber nicht das Wesen des Heiligen Geistes, der ja nicht aus sich selber redet. Viele wissen, denn diese vielen haben das gut bekannte Wort gelesen, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Nun, was denken wir? Woran denken wir da? Es steht hier, wir wissen nicht, aber eines wissen wir schon, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Und an was denken wir dabei? Meinen wir, Füße zu erhalten wie glühendes Erz? Augen wie eine Feuerflamme? Oder was meinen wir? Ist es nicht vielmehr die Wesensart Christi, die vor Gott die rechte Gestalt hat? Wird sich nicht unser Gleichgestaltetsein mit Christus in herzlichem Gleichgesinntsein mit Christus vor Gott manifestieren? Ja, was immer sonst noch an uns geschehen wird, wenn das nicht zur Wirkung kommt, dass wir ihm im Herzen und im Wollen und im Trachten gleichgesinnt und gestaltet sind, dann hat alles Äußerliche nur einen satanischen Aufputz. Denn auch der Widersacher war glänzend anzusehen, damals als schirmender Cherub, aber innen hatte er mit dem Himmel nichts mehr gemein, als er sich ob seiner Schönheit überhob über Gottes Thron und wurde hinausgestoßen, hinabgeworfen. Bei der Aussicht, Jesus einst gleich zu sein, ist es dabei nicht unser größter Herzenswunsch, endlich der uns immer wieder umstrickenden und angeliebten Sünde zu entkommen und als Gleichgesinnte mit Christus und untereinander ihm gleich zu sein? Und was die Fülle des Geistes betrifft, Johannes, der Täufer, war vom Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das verhinderte nicht, dass er verunsichert und im Gefängnis frevelhaft enthauptet wurde. Haben wir nie den Gedanken gehegt, die Fülle des Heiligen Geistes hat nichts mit Power-Christentum zu tun, dafür aber mit gleicher Gesinnung mit Gott und den Seinen. Lesen wir die Stellen, bei denen es um den Empfang und die Fülle des Heiligen Geistes geht, immer hauptsächlich aus dieser Gesinnung heraus, Warum spricht Paulus wohl sonst von der Liebe des Geistes, wenn er um das Gebet der Brüder bittet? In Römer 15, 30, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr helfen kämpft mit Beten für mich zu Gott. Jesus hat gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nur die Liebe, von der Gott spricht, seine Liebe, die ist nicht machbar und auch nicht spielbar. Und gleichgesinnt sein ist ebenso wenig machbar, seine Echtheit aber beweisbar. Das Resultat in den ersten Tagen der Gemeinde war ein beeindruckendes. Es war folgendes. Von den anderen aber, so steht in Apostelgeschichte 5, wagte keiner, sich zu ihnen zu tun, sondern das Volk hielt groß von ihnen. Ja, was ist das? Das ist die Erfüllung des Gebets Jesu zum Vater, zu finden in Johannes 17. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Alle Personen der Gottheit, der Vater, der Sohn und der zu den Gläubigen gesandte Heilige Geist haben gemeinsam die Gleichgesinnung in den damaligen Gotteskindern gewirkt. Und bis heute wurde daran nichts geändert. Wenn wir also lesen im Petrusbrief, endlich seid allesamt gleichgesinnt, dann heißt das, ergreift, was euch so teuer erworben ist. Bittet den Herrn im Glauben darum. Und darum, ihr Christen, lasst all euren Eigensinn am Kreuz und nehmt im Glauben dankbar an, was Gott uns darreicht, am rechten Gesinntsein in lokaler Glaubensgemeinschaft. Tun wir das aber nicht, sondern halten fest an unserer so netten Wesensart, dann verunehren wir Gott und stoßen sein Evangelium von uns. Das Evangelium vom geliebten Sohn. Der Friede Christi in gleicher Gesinnung, was ist dieses Gottesgeschenk für ein köstliches und überaus teures Gut? Die Welt kann diesen Frieden nicht geben und auch nicht empfangen. Er ist ein kostbares Kleinod Gottes, das innerlich reich und glücklich macht, auch in äußerer und gerade bei innerer Armut, vor allem in geistlicher Armut. Wie aber kommt ein Gotteskind zu all dem Segen? Und warum heißt es im ersten Petrusbrief, seid allesamt gleichgesinnt? Und warum heißt es im selben Brief, im Kapitel 1, 22, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Hier, neben der Aufforderung, zu nehmen, was uns angeboten ist, und nicht das Gute liegen zu lassen, das Gott uns darbietet in seinem Sohn, hier tritt deutlich die Kausalität dabei hervor, denn ihr seid wiedergeboren. Weil es so ist, sagt der Apostel, weil ihr wiedergeboren seid, weil ihr alle neu geboren seid in Christus durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Ihr seid von seiner Art. Das ist nicht eine Frage des Gefühls, das ist eine Feststellung Gottes. Eure Seelen habt ihr gereinigt im Gehorsam gegen die Wahrheit, und die Wahrheit ist Christus. Und wozu? Zu ungeheuchelter Bruderliebe, zu gleicher Gesinnung, im unvergänglichen Samen, der da bleibt. Aber wenn jetzt doch eine Meinungsverschiedenheit hochkommt, in diesem oder jenem Punkt, dann wendet euch damit an den Meister, an das Haupt, Jeder für sich und alle zusammen. Das Hauptgeschäft unter all unseren Geschäften muss sein, dass unser Sinn und unser Herz teilhat am Herrn Jesus Christus. Treten wir also hinzu, wie uns der Hebräerbrief auffordert, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden, zu rechtzeitiger Hilfe. Und je mehr du Anteil nimmst und je mehr dir dein Anteil an Jesus bewusst ist, umso mehr wirst du auch teilhaben an seiner Friedensherrschaft in deinem Herzen und umso mehr kannst du dich der Höhe deiner Niedrigkeit rühmen und umso mehr wirst du die Brüder dein Herz finden lassen. Wen der Herr gefunden hat und wer ihn aufgenommen und in sich wohnen hat, der wird Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder finden um seines Namens willen, mitten unter Verfolgungen. Hundertfältig wird er empfangen und das ewige Leben erben. So war es ja der Fall bei den Aposteln. Das Band des Friedens, das Glaubensband, geht durch die Herzen derer, die zusammengehören, fester noch, heiliger noch als jegliche natürliche Familienbande in der Blutsverwandtschaft. Wir erleben es doch alle immer wieder, wie uns das Herz weit wird, wenn wir an einem Menschen einen Bruder in Christus entdecken und er an uns. Und doch ist sie ein recht seltenes Gut geworden, die gleiche Gesinnung. Nicht selten, weil sie schwer zu finden wäre, sondern selten, allzu selten, weil sie nicht angenommen wird, weil man lieber das eigene sucht, statt das, was Christi ist. Und weil man so dann ein Derivat der Gleichgesinnung selber produziert im trauten Verein, statt die in Christus gegebene Gesinnung gläubig anzunehmen, und zwar zum eigenen und zum Heil der anderen. Aber da geht der Geist Gottes nicht mit. So kommt es dann zu der tristen Situation, die Paulus im Philipperbrief schildert, wo er schreibt, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für ihre Anliegen sorgen wird, denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Das ist das größte Problem in den Gemeinschaften weltweit, in den einzelnen Herzen. Suche Christus und sein Licht, alles andere nützt dir nicht, nützt uns nicht und nützt anderen nicht. Eine Frage noch, wo hat der Herr den Segen verheißen? Wir kennen alle den Psalm 133, wo da steht ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht besammen sind, wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Dort, ja, dort hat er ihn verheißen. Und die Eintracht an diesem Ort der Verheißung hat er selber erwirkt. Sie ist da, wo Brüder in Christus einträchtig beisammen sind. Ist sie nicht da, die Einheit in der Wahrheit, die Einheit in Christus, in unserer Gemeinschaft, dann ist da auch kein echtes Christentum zu konstatieren, sondern ein, mag sein, religiöser Verein, eine Interessensgemeinschaft, vielleicht eine geistlich gewünschte Selbsthilfegruppe, aber ich fürchte, überall ist dort das Unheil vorprogrammiert. Denn die Lösung kann, wie immer, nur heißen, Christus allein. Christus unsere Einheit. Hin zu ihm, jeder für sich und wir alle zusammen, die wir von ihm her eines Geistes teilhaftig geworden sind, seines Geistes. Wer aber Christi Geist nicht hat, den Geist der Wahrheit, den Geist der Liebe des Christus, der ist nicht sein. Ich möchte hier nun noch etwas anfügen in eigener Sache, möchte feststellen, was ich persönlich so sehr schätze vor unserem Heiland. Ich habe schon etliche Gemeinschaften gesehen und will es hier nicht wagen, Namen zu nennen oder gar Urteile zu fällen und Gemeinschaften, was die Gleichgesinntheit oder das Gegenteil betrifft, zu beschreiben. Zumal diese Dinge und Umstände ja stets im Fluss begriffen sind. Aber eines möchte ich doch hier und heute ja schon länger anmerken. Das, was der lebendige Gott uns hier beschieden hat in seinem geliebten Sohn und wie wir es gemeinsam erleben, seinen Frieden und die gleiche Gesinnung in Christus, dafür sollten und dürfen wir sehr, sehr dankbar sein. Amen.